Hallo und herzlich willkommen und außerdem frohe Weihnachten. Diese Folge klingt so ein bisschen wie ein Tennisclub. Blau-Rot. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, wir wollen jetzt hier mal ganz transparent sein. Wir wussten bis vor 5 Minuten noch nicht, dass das hier unsere Weihnachtsfolge wird. Und ich habe Assoziationen Weihnachtliche zu Rot. Das wundert jetzt nicht. Das wäre wahrscheinlich vielen Leuten so gegangen. Aber du als alter Katholik, mit alt meine ich langjährig, ja, nicht despektierlich, hast sofort gesagt, Blau, das ist doch die Farbe der Jungfrau Maria. Und das verstehe ich nicht, weil solange man noch Jungfrau ist, ist man weiß. Wenn man nicht mehr Jungfrau ist, dann könnte man sich ja auch sowas wie Rot-Weiß vorstellen oder so. Aber Blau, das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Hat die getrunken oder was? Das habe ich weder im Alten noch im Neuen Testament irgendwo gefunden, dass da ordentlich gesoffen wurde.
Du stellst ja schon wieder die völlig falschen Fragen. Mit der Aussage, Blau ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist doch schon die Frage im Ansatz falsch.
Es ist auch keine Frage, es ist ein Kommentar, aber bitte.
Genau. Ich hatte das Problem, ich habe eine ganz, ganz witzige Krippe, die bei uns zu Hause steht. Zusätzlich zu der alten, die ich von meinen Eltern noch habe. Und diese Krippe besteht eigentlich nur aus Quadern, also so viereckigen oder quadratischen Hölzern. Und die sind verschieden gemalt. Und ich hatte das Problem.
Also Bauklötzchen quasi.
Im Grunde Bauklötzchen und ganz, ganz abstraktes Krippengebäude. Und ich hatte zwei Probleme. Das eine Problem war, also es waren zwei Gestalten, die erkennbar Maria und Josef sein sollten, aber die waren gleich groß. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, die eine ist hellblau, das verstehe ich. Die andere ist braun, aber dann war da auch noch eine weiße Gestalt und die hätte auch Maria sein können. Nach deiner Denke wäre ja die weiße Gestalt Maria gewesen. Ich habe mich dann schlau gemacht und habe dann festgestellt, dass tatsächlich die Farbe von Maria hellblau ist.
Ja.
In der Christologie. Und das schon ungefähr seit dem Mittelalter.
Ist Christologie ein ehrlicher Begriff oder hast du das gerade improvisiert?
Den habe ich improvisiert. So, dann gab es bei dieser Krippe, bei dieser wirklich witzigen Krippe, die wir jetzt leider bildlich nicht darstellen können, eine weitere Person weiß, das war dann erkennbar der Engel. Und in der Darstellung auf der Verpackung stand der Engel neben Jesus und Josef und Maria und Ochs und Esel in der Krippe. Und draußen standen ein paar Bauklötzchen, die waren erkennbar ein wenig angeschrägt, das waren erkennbar Schafe und ein Hirte. Und das ist natürlich jetzt wiederum ganz falsch, weil der Engel steht ja bei den Hirten auf dem Felde und verkündet ihnen große Freude, aber in die Krippe gehört er nicht und in den Stall. Und insofern konnte ich den umsetzen, habe das dann, naja, so typisch Besserwisser, an ein paar Freunde geschickt und gefragt, was ist hier falsch und bekam da auch viele Antworten, wenig richtige.
Was ich ganz interessant finde ist, also du hast jetzt ja gesagt, der Engel, der ist natürlich weiß und so. Weißt du, wie die Beschreibungen der Engel in der Bibel so in der Regel aussehen, wenn sie beschrieben sind?
Leuchtend weiß, oder?
Nein, überhaupt nicht. Null.
Nein?
Und zwar wirklich wie Horrorwesen aus dem Werk von H.P. Lovecraft. Das ist der, der immer diese alten Dämonengötter, die in der Erde schlafen, darüber hat er geschrieben. Zeitgenosse von Edgar Allan Poe. Die hatten manchmal Menschengestalt, manchmal auch mit Flügeln, aber meistens irgendwelche bizarren Formen. Also ich sag dir mal nur sowas wie Wesen mit 4 Gesichtern. Mit vielen Augen, und zwar innen und außen, was immer das heißen mag, ja, vielleicht hatten die den Röntgenblick, mit 6 Flügeln, mit Tierfüßen oder sie waren Schlangenwesen. Und die ist zwar auch manchmal mit Licht verbunden, aber kein schönes, gleißendes Licht, so wie wir das immer in den Filmen und auf den Ikonen haben, sondern das Licht kommt von Feuer und Donner und so weiter. Und sehr oft haben sie Furcht und oder Verwirrung ausgelöst, wenn sie auftauchten. Das ist das, was wirklich in der Bibel steht über Engel.
Moment, ich kann dem noch eines hinzufügen. Also Engel sind sehr hierarchische Wesen.
Ja, die Bürokraten des Himmels, mehr oder weniger.
Ich distanziere mich von deiner grundsätzlichen Einstellung. Nein, sehr hierarchische Wesen, und ein sehr esoterisch angehauchter Freund von uns hat uns mal erklärt, dass die Hierarchie, die Position der Engel auch daran erkennbar ist, wie viele Flügel sie haben. Das war mir völlig neu. Die unterste hierarchische Ebene hat eben 2 Flügel und da gibt es aber auch 4 und 6. Und die Engel, die mit uns in Kontakt treten, also wie der Erzengel Gabriel, das ist nicht die oberste Ebene, sondern das ist eben eine eher untere Ebene. Auf jeden Fall die Darstellung der Engel, naja nun, die waren ja ein wichtiger Glaubensinhalt und insofern sind viele Ideen reingeflossen.
Was schon richtig ist, die Seraphim haben halt 6 Flügel und da gibt es dann auch abstruse Theorien, 2 zum Fliegen, 2 zum Bedecken des Gesichts und 2 zum Bedecken der Füße und so. Geschlechtsteile hatten sie ja nicht, da mussten sie also keinen extra Flügel für einbauen. Aber es ist schon interessant, sagen wir es mal so.
Ne? Ja, und jetzt kommt ja kulturhistorisch noch eine interessante Sache dazu. Ich habe ja behauptet, dass Marias Farbe hellblau ist.
Das stimmt.
Ja, aber das Problem dabei ist ja, dass hellblau zunächst mal in der Kunst ganz lange gar nicht darstellbar war, weil es den Farbstoff nicht gab oder weil er unglaublich teuer war oder vielleicht war auch gerade deswegen ihre Farbe hellblau, das weiß ich nicht. Aber ganz lange gab es hellblau ja weder in der Kunst noch in der Sprache. Das war ja wiederum ein Thema, was du mal aufgegriffen oder angestoßen hattest.
Mir war was in Erinnerung, dass im alten Griechenland, also die These, die ich besonders interessant fand, wahrscheinlich, ich habe jetzt auch noch ein bisschen nachgelesen, die müssen wir wahrscheinlich stark relativieren, war, dass es einfach kein Blau gab. Also für die Menschen kein Blau gab. Weil das, was wir als Blau bezeichnen würden, das Meer, wurde nie als Blau beschrieben. Und auch der Himmel, der nun wirklich manchmal blau ist, gerade übrigens in Griechenland, möchte ich sagen, wurde auch immer nur als die Farbe von Stahl und so weiter beschrieben. Das ist schon sehr interessant. Allerdings waren die alten Griechen sicher auch absolut sicher, dass das Denken im Herzen passiert. Also ihre Wahrnehmung war auch nicht, dass das, was sie so wahrnehmen und denken und so weiter, oberhalb der Schultern passiert. Also nur weil es ankommt in den Augen, heißt es ja nicht, dass das Gehirn es so interpretiert, wie unsere Gehirne es tun. Der Forschungsstand ist eben sich unsicher. Logischerweise, damals gab es auch noch keine guten Neurologen, Magnus. Die Welt hat noch auf dich gewartet. Das heißt, das Einzige, was wir sagen können, ist, dass zumindest in der Beschreibung, auch in der Dichtkunst, praktisch nichts Blaues vorkommt.
Naja, und als Neurologe kann ich ja nun hinzufügen, die Netzhaut als Teil des Gehirns übrigens, als Ausstülpung des Gehirns, also mein innerster Kernbereich, nicht der von Augenärzten eigentlich.
Die Netzhaut ist eine Ausstülpung des Gehirns?
Ja, ja.
Wow.
Insofern kann man, was eigentlich die ästhetischste meiner Untersuchungen ist, kann ich mit dem Augenspiegel, wenn ich auf die Netzhaut gucke, was ich tue, um ein paar Krankheiten zu sehen, also die zum Teil auch eben mit Neurologie zu tun haben. Aber wenn ich auf die Netzhaut schaue, dann schaue ich auf die Oberfläche des Gehirns oder eben eine Ausstülpung desselben, weil der Nervus opticus da mündet, wie auch immer. Und auf der Netzhaut haben wir eben zwei verschiedene Arten von Sinnesrezeptoren, einmal Schwarz-Weiß-Rezeptoren und bunte Rezeptoren. Also wenn es draußen dunkel ist, dann nehmen wir Schwarz-Weiß war und sind sehr, sehr, sehr lichtempfindlich.
Wir haben quasi so ein eingebautes Nachtsichtgerät.
Die Blende ist ganz weit offen und wir haben ein Nachtsichtgerät, einen Restlichtverstärker oder was auch immer und dann nehmen wir aber eben nur Schwarz-Weiß auf. Und wenn es hell ist, dann haben wir Farbrezeptoren und diese Farbrezeptoren haben drei Wellenlängen, die wir üblicherweise heute als Blau, Rot und Grün bezeichnen. Das heißt, die Rezeptoren waren auch bei den alten Griechen da. Also evolutionäre Veränderungen, die brauchen lange, lange, lange. Und das heißt, sie haben die Farben schon gesehen, aber sie haben sie nicht benannt. Vielleicht, weil sie für sie nicht relevant waren. Himmel ist ja egal, der ist ja da, warum soll ich den groß benennen? Der ist ja immer gleich. Also gut, mal hell, mal dunkel, ist aber wurscht.
Naja, aber man hat ihn ja benannt, aber man hat ihn eben anders benannt, als wir ihn benennen würden. Sagen wir mal so, selbst wenn man denkt, die Farbe heißt irgendwie ein bisschen anders. Wir würden ja immer sagen, Meer und Himmel haben öfters die gleiche oder eine ähnliche Farbe. Ja, das wäre ja für uns schon so ein Indiz. Und das kommt da zum Beispiel wohl auch mehr oder weniger nicht vor.
Auch nicht zwischen Meer und Himmel?
Nee, der Himmel ist halt immer laut Beschreibung mehr oder weniger wird er assoziiert mit Dingen, die wir alle grau nennen würden.
Grau ist eigentlich das, was man im Himmel so eher gar nicht so häufig sieht.
Also in Berlin, klar, aber die alten Griechen waren ja eher nicht hier.
Genau, und wir würden uns ja fast wundern, wenn in England der Begriff Blau in Bezug auf den Himmel benutzt worden wäre, weil es ja eh immer regnet, was nicht stimmt. Aber ich meine, die Rezeptoren waren da. Gesehen wurden die Farben?
Jetzt ganz, ganz kurz, da möchte ich einfach mal ein bisschen sozusagen Methodenkritik wagen, wie es so schön heißt.
Ja.
Was heißt in dem Moment für dich gesehen? Weil ich würde jetzt sagen, zum Sehen, das würde ich als sozusagen Hilfsphilosoph schon sagen, das bezeichnet dann schon eben die Sinneswahrnehmung auch. Dieses ungreifbare Qualium hat man früher in der Philosophie gesagt, auch die alten Griechen übrigens, die eben schon die Frage hatten, wenn ich sage, das hier ist rot und du sagst, das ist rot, sehen wir beide dann wirklich das gleiche Rot? Und das ist ja eine Frage, die wir bis heute nicht so richtig beantwortet haben, oder?
Die wir auch nie beantworten werden können.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ja.
Wir können ja nur sozusagen beurteilen, wie fein wir unterscheiden können, indem wir verschiedene Farbtöne unterscheiden.
Ob wir das Gleiche immer wieder so wiedererkennen. Also, ne, dass du sagst dunkelrot, ich sage ja, stimmt, ist für mich auch dunkelrot. Obwohl wir nicht genau wissen, was wir sehen.
Genau, aber wir haben die Rezeptoren. Ja, es gibt nur drei, es gibt keine Zwischenrezeptoren. Klar. Es gibt eben nur diese drei Rezeptoren. Die haben aber eine gewisse Spannweite. Also blau sind 430 Nanometer. Das heißt aber auch, dass die so ein bisschen runter und rauf, also nicht nur diesen Bereich. Da sind sie am stärksten. Und dann andere Wellenlängen, die im Randbereich sind, nehmen die immer noch wahr, aber nicht mehr so. Und dann kommt eben grün mit 535, die dann darauf spezialisiert sind. So, wir haben die blauen Rezeptoren, rot und grün. Und die haben eine Verschaltung und die enden im visuellen Kortex hinten und an bestimmten Zellen. Und dann ist es die Frage, wie wir Dinge benennen, weil wir dann ja auch mit der Benennung Dinge wahrnehmen. Also Ein Maler, der sich auf Farben spezialisiert, der hat ja dann auch für Grün viel mehr Begriffe, als wir beide es hätten. Was ich immer wieder lustig finde, Parfümeure, die finde ich toll, die riechen und dann können die aus Düften einzeln Dinge wahrnehmen. Das kann ich auch. Also die Rezeptoren sind da. Aber ich habe keine Worte dafür.
Also du könntest es können.
Ich könnte es können, ich könnte es lernen. Die Hardware ist da, aber die Software nicht. Mhm. Naja, oder wie auch immer, die Begriffe fehlen. Und wenn die Begriffe fehlen, dann nehme ich es auch anders wahr. Mhm. Aber grundsätzlich im Gehirn ankommen, kommt blau, auch beim alten Griechen.
Ganz lustig übrigens, ein Freund von mir, lange schon verstorben, der war also schon 60, als ich noch 22 war, der war ein begeisterter Hobbymaler, beruflich Rettungssanitäter, aber Hobbymaler und hat auch gut gemalt. Und hatte aber eine absolute Grünschwäche. Das hat er mir auch mal erklärt. Der Ausgangspunkt war, Grün ist für ihn eine Form von Grau. Immer. Mhm. Und er hat dann mit ganz viel Grüntönen immer gearbeitet, weil er gesagt hat, er will das Problem verbessern, sozusagen. Und er hat zumindest subjektiv behauptet, dass er, nachdem er sich viele Jahre damit beschäftigt hat, eben sehr viel Pflanzen gemalt hat, in der Natur war, Bäume gemalt hat, Blumen, die dann alle unterschiedliche Blätterfarben hatten und so, hat er auch behauptet, dass es sich verbessert hat. Es war immer noch Tendenz grau, aber er konnte verschiedene Töne und so weiter besser unterscheiden. Was ich faszinierend finde.
Was ich auch faszinierend finde. Mhm. Was aber eigentlich überraschend ist, weil er eigentlich ja eben diese Rezeptoren dann nicht hat in der Form.
Genau, deswegen habe ich es gerade erzählt. Ja, man könnte jetzt ja sagen, das hat sich ja nur in seiner Wahrnehmung gebessert. Nur, was heißt das schon, wenn wir über Wahrnehmung sprechen? Also, das wird interessant dann an irgendeiner Stelle, ne?
Also es ist wirklich, ich finde, ein Benennungsproblem. Also ich zum Beispiel, ich habe eine merkwürdige Benennung von Orange und Rosa. Und neulich im Freundeskreis und dann habe ich irgendwas als Orange bezeichnet und dann gucken die mich alle blöd an und sagten, das ist doch nicht Orange und so. Mhm. Und das war aber für mich eindeutig als Orange zu benennen und die anderen haben mich alle doof angeguckt und gesagt, das ist doch völliger Unsinn. Und ich sehe die Farbe ja genauso wie die anderen, nur nenne ich sie anders.
Das würde ich sagen, müsste man jetzt experimentell überprüfen. Also wahrscheinlich, aber nicht die einzig mögliche Erklärung.
Okay.
Du hast meine Frage nicht beantwortet. Was meinst du mit sehen? Den gesamten Akt bis zum subjektiven Sinneseindruck oder nur das, was wir materiell medizinisch sozusagen beobachten können?
Na, ich würde sagen, bis zum subjektiven Sinneseindruck. Und dann kommt eben eine neue Kategorie obendrauf und das ist, wie nenne ich das? Mhm. Und was es eben sehr viel komplizierter macht, ist, dass diese drei Rezeptoren, wir sehen ja nicht nur die drei Farben, sondern wir sehen ja viele, viele andere Farben dazwischen auch. Und dass unser Gehirn eben additiv arbeitet. Das heißt also, wenn jetzt Blau ganz stark und Grün ein bisschen gereizt wird, dann ist die Farbe, die wir wahrnehmen, nicht benennen, sondern erstmal wahrnehmen, eine Farbe, die dann eben viel Blau und wenig Grün beinhaltet. Mhm. Kann man sich ja so ungefähr vorstellen. Und Gelb und Violett und all diese Farben sind ja dann eben Mischprodukte.
Da kann man sich nicht nur vorstellen, wenn man seinen Monitor am Computer kalibriert oder bei seinem Fernseher die Farben einstellt, dann macht man es ja auch genauso. Da kann man ja den Blau-, Rot- und Grünanteil verändern.
Genau. Und der Fernseher weiß ja, dass wir diese drei Rezeptoren haben und bietet mir insofern überhaupt nur diese drei Farben an. Und aus diesen drei Farben mischen wir uns dann im Gehirn die vielen, vielen Untertöne.
Mhm. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, das hast du ja auch gesagt, du bist nicht ganz sicher, warum hellblau die Farbe der Jungfrau Maria ist. Aber sicher ist es klar, das Christentum, zumindest der Katholizismus, hätte sich bei den alten Griechen nie durchsetzen können. Weil die diese Farbe ja gar nicht erkannt hätten.
Moment, es wäre jetzt ein spannender Zusatzgedanke, wann Maria diese hellblaue Farbe bekam. Ich habe gelesen, aber das habe ich jetzt nur im Hinterkopf, weil wir wirklich in diesem Fall sehr, sehr spontan waren mit unserer Folge. Mhm. Ich habe mal gelesen, dass die Farbe blau ursprünglich eher eine barbarische Farbe war. Also in keinster Form etwas Verehrungswürdiges, sondern eher etwas Verachtenswürdiges. In römischer Sicht, weil die Germanen sich da blau angemalt haben und in den Krieg zogen. Oder das Gegenteil einer jungfräulichen, halbgöttlich verehrten Gottesmutter war. Ich weiß nicht, wann das war. Interessant wäre die Frage, ob das möglicherweise ein ähnlicher Zeitpunkt war, wo die blaue Farbe in der Kunst zur Verfügung stand. Mhm. Ob das dann sozusagen der Anlass war und dass man dann vielleicht auch eine Farbe genommen hat. Blau war unglaublich teuer. Der Grundstoff musste, glaube ich, aus arabischen Ländern, Afghanistan oder so. Lapis Lazuli musste aus Afghanistan importiert werden, war also unglaublich teuer. Und das könnte natürlich der Grund gewesen sein, dass Maria dann die hellblaue Farbe bekam als etwas ganz besonders Verehrungswürdiges. Aber es ist die reine Spekulation.
Ja, es ist auch nur ein bestimmtes Blau. Es gibt ja auch anderes, womit man blau machen kann. Aber übrigens, wenn die Färber früher blau gemacht haben, dann hat das sehr lange gedauert, bis die Stoffe die Farbe angenommen haben. Und deswegen hatten sie einen Tag frei. Und daher kommt übrigens auch der Ausdruck blau machen. Kein Witz, wenn du das nicht wusstest.
Nee, nie gehört.
Habe ich mal ein schönes Interview in meiner Radiosendung zu gehabt. Aber jetzt kommen wir wieder mal zu vermeintlichem Allgemeinwissen oder zu echtem Allgemeinwissen, Magnus. Denn wir müssen ja auch noch kurz über Rot sprechen.
Und ich weiß übrigens nicht, warum du über Rot reden willst, aber das tun wir jetzt.
Ja, genau. Und jetzt stelle ich dir aber erstmal eine Frage. Seit wann wird der Weihnachtsmann mit einem roten Mantel dargestellt?
Naja, wenn du so fragst, dann suche ich ja nach einer etwas abseitigen Antwort, die aber plausibel ist. Also es könnte sein, dass der rote Weihnachtsmann eine Erfindung von Coca-Cola ist.
Das denken tatsächlich viele. Ich nehme an, wenn du das so sagst, dass du das schon mal so gelesen hast. Und es ist falsch. Es ist falsch, weil die Figur geht ja auf den Nikolaus zurück. Ja, und der Sankt Nikolaus war ein Bischof. Und Bischöfe haben schon immer rot getragen. Das hättest du wissen können.
Ja, müssen.
Was in der Tat wahr ist, ist, dass sozusagen die heutige Garderobe, also Bart, Mütze, Stiefel, rot und dann mit weißem Besatz und so weiter, das hat Coca-Cola dann für die Anzeigenwerbung. Aber den roten Mantel gab es eben schon immer. Ich selber habe das natürlich auch so geglaubt. Gut, nun bin ich auch nicht katholisch, habe also eine Ausrede mehr. Aber ich freue mich immer, wenn dieses vermeintliche Wissen, wo man irgendwann mal was hört und denkt, haha, clever, ich habe was durchstiegen und das ist totaler Quatsch und man weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und warum, wenn wir das ein bisschen auflösen können. Was ich aber dir erzählen wollte und alle, die sich überhaupt gar nicht für künstliche Intelligenz interessieren, die können jetzt einfach schön weiter ihre hoffentlich freien Tage verbringen. Aber ich weiß, dass du ja auch begeistert bist von den Möglichkeiten von KI und wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch gerade Bild- und Videoerzeugung. Und mittlerweile ist das Erzeugen von Kurzvideos so einfach geworden über Tools von OpenAI, zum Beispiel Sora und so weiter, dass man von diesen unzähligen Kurzvideos, die jetzt das Internet überschwemmen, spricht man in Amerika jetzt nur noch als AI-Slop.
Und Slop heißt?
Slop ist mehr oder weniger sowas wie Abwasser. Also das ist quasi KI-Gülle, ja, weil es so viel und so übers Internet schwappt und am Anfang war es lustig und jetzt ist es Mist und wenn man total naiv ist, dann glaubt man jetzt auch alles mittlerweile und die Leute kriegen also eher jetzt eine Abneigung, die sich viel damit beschäftigt haben, die vorher begeistert waren von den neuen Möglichkeiten. Und jetzt ist es so, dass im letzten Jahr die Firma, über die wir gerade sprachen, Coca-Cola, schon die großartige Idee hatte, ihr Weihnachtsvideo mit KI zu machen. Und im letzten Jahr haben sie schon ganz unweihnachtlich dafür auf die Fresse gekriegt. Aus zwei Gründen. Weil es nicht gut aussah. Die Leute waren alle so ganz komisch, wie aus so einem Zombie-Film oder Körperfresser-Film oder so. Die Bilder hatten logischerweise keine innere Kohärenz. Also der Baum sah eben noch so aus und jetzt gleich in zwei Sekunden sieht er anders aus, weil natürlich die KI nicht Bilder behält sozusagen und dann weiter in Szene setzt. Das kommt erst ganz langsam. Und vor allem aber auch, weil bisher hat das ja eine Agentur gemacht mit Schauspielern und mit Regisseuren und mit Beleuchtern und so weiter. Mhm. Und jetzt auf einmal macht das irgendwie eine Agentur, die dafür so ein paar KI-Programme einsetzt. Also Coca-Cola hat richtig Ärger gekriegt im letzten Jahr. Und jetzt ist man ja gewohnt neuerdings, dass Firmen schon fast brechreizerregend devot sind gegenüber solchem Feedback und dann sagen, ah, wir haben gelernt, wir machen es anders. Nicht so Coca-Cola erstaunlicherweise. Die haben gesagt, nee, das hat im letzten Jahr schon so schlecht funktioniert, das machen wir in diesem Jahr wieder. Jetzt ist das Problem, dass es aber nicht besser geworden ist. Jetzt kommt die schöne Anekdote. Also ich würde sagen, der Film ist mindestens genauso schlecht, was eine Leistung ist, denn die KI-Tools haben sich ja rasant entwickelt in dem einen Jahr. Aber man sieht zum Beispiel so eine Einstellung, die gab es schon ganz oft bei Coca-Cola. Ganz viele beleuchtete Coca-Cola-Laster fahren durch das verschneite Amerika, weil sie jetzt natürlich die Getränke bringen. Und jetzt ist es so, der eine Laster hat 4 Reifen, der andere hat 6, der andere hat 8. Der eine ist 6 Meter lang, der andere ist 14 Meter lang und so weiter. Die sehen auch teilweise wirklich aus, als hätte irgendwie, naja, die Vorlage irgendein Kind gezeichnet, was noch nicht so gut Autos malen kann und so weiter, ja. Und das ist also alles so durch die Abnahme gegangen. Wieder sieht alles irgendwie ein bisschen komisch aus und keine Einstellung ist gleich. Jetzt haben sie natürlich doppelt so heftig auf die Fresse gekriegt, ja, weil sie A, das Feedback nicht gehört haben, B, die Qualität so schlecht ist und sie immer noch kreativen Leuten keine Arbeit geben. Und jetzt kommt's. Das ist eine Lektion für uns alle, denke ich. Jetzt hat Coca-Cola gesagt, das stimmt ja alles gar nicht. Das war ja ein ganz kreativer Prozess. Da ist ganz viel Arbeit reingeflossen. Da haben sie ein Video veröffentlicht, wo sie zeigen wollten, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Aber alle, ich will nicht mal sagen Experten, alle, die sich auch nur ein bisschen auskennen mit dem Thema, wissen, dieses Video ist einfach ein Fake. Also ein richtiges Betrugsvideo. Und zwar sieht man, wie jemand von Hand den Schriftzug Coca-Cola auf so einen Lastwagen perspektivisch anpasst. Der macht es aber nicht mit einem Videoprogramm, sondern mit Photoshop. Das würde man nie so machen. Und dann gibt es eine andere Einstellung. Da fehlt was auf einem Bild und es wird dann nachgemalt. Man sieht aber vorher so, wie das fehlt, dass man das mit so einem Radiergummitool irgendwie in einem Bildbearbeitungsprogramm gemacht hat. So, ich nehme an, sie werden keinen einzigen Softdrink weniger verkaufen. Aber wenn irgendjemand zuhört und von diesem Skandal noch nicht gehört hat, und überlegt, sein Image aufzupäppeln mit von KI generierten Filmen, das würde ich mir nochmal überlegen. Und Magnus, es tut mir leid, falls du jetzt fürs neue Jahr 2026 dir vorgenommen hast, ich mache so ein ganz tolles Praxis-Werbevideo für mich als Neurologe und hast schon angefangen mit der KI irgendwelche glücklichen Patientinnen und Patienten mit teilweise 6 Fingern und 3 Ohren zu generieren, das würde ich mir nochmal überlegen.
Die Dinger wirken ja auch total blutlos. Also blutleer. Also man merkt schon, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ja, genau.
Ich kann schwer sagen, an welchen Details es klebt, aber noch sind sie so, dass ich merke, da irgendwas stimmt da nicht. Ja. Und die super Technik, solche Filmchen zu machen, enthebt einen ja nicht davon, eine Idee zu haben, was man in dem Film überhaupt darstellen will. Also wenn die Idee fehlt, dann ist auch die beste KI-Umsetzung Mist, weil die Idee schon im Anfang Mist war.
Es ist ein ganz anderes Thema, ob man sagt, eine große Firma sollte einfach weiter auch kreative Menschen bezahlen, weil sie können sich leisten und irgendwo muss ja auch der Inhalt kommen, den die KI dann kopiert. Das ist mehr oder weniger eine gesellschaftspolitische Frage. Die finde ich auch relevant, aber wenn wir jetzt alleine mal nur über die Qualität des Filmemachens sprechen. Es gibt ja immer Beschränkungen, wo man etwas noch nicht machen kann technisch und dann löst man es durch irgendwelche kreativen Workarounds. Also ein Beispiel, der erste Jurassic Park Film, das war das erste Mal, dass man solche Viecher animiert gesehen hat in Szenen, wo Menschen waren. Aber man konnte die eben noch nicht so gut animieren, dass die wirklich total realistisch ausgesehen haben, vor allem in verschiedenen Lichtverhältnissen. Mhm. Deswegen sind die ganz oft, wenn der T-Rex zum Beispiel da kommt und so weiter, dann ist das alles sehr dunkel. Ja, und die Beleuchtung ist sehr krass kontrastreich und so weiter. Weil so konnte man einfach das, was die Technik noch nicht konnte, konnte man vermeiden zu zeigen. Das ist genial. Und ich nehme an, man hätte auch wahrscheinlich ein Coca-Cola-Video, wenn man sich wirklich lange hingesetzt hätte, da hätte man einfach einen düsteren Wald gezeigt. Und dann sieht man irgendwelche Stiefelspuren und dann kommen da Tiere aus dem Wald und die Rehe sehen natürlich nicht gleich aus. Deswegen ist es völlig okay, wenn Rehe unterschiedlich aussehen und so. Und dann hätte man das vielleicht anreichern können mit einem echten Coca-Cola-Truck oder so. Wäre alles gegangen, hat man nicht gemacht. Ja. Insofern ist das für dich und mich und alle anderen, die begeistert sind. Ja, wir sind halt dabei zu einer Zeit, wo alles noch nicht richtig funktioniert. Das ist so ein bisschen Otto Lilienthal. Der kommt halt hoch, aber dann bricht es halt auch auseinander, das ganze Gefährt. Und man darf noch nicht erwarten, dass man damit eine Urlaubsreise nach Paris macht. Das kommt dann wahrscheinlich in ein paar Jahren. Ja.
Eigentlich besteht ja eine wunderbare Chance darin, die Lücken, die Sachen, die man noch nicht kann, durch Kreativität einfach unglaublich gut zu füllen.
Natürlich.
Und ein Beispiel, was weit hergeholt ist und gar nichts mit KI zu tun hat. In der Corona-Phase habe ich in der Oper die schönste Entführung aus dem Serail gesehen von Mozart. Normalerweise ist das ja überladen und Wahnsinnskostüme und Wahnsinnskronleuchter und alles bekannt, alles wie
und
immer.
Diesmal war die Entführung so, wie man es heute macht, mit Skimasken und Maschinengewehren.
Diesmal war die Entführung der Corona-Pandemie geschuldet. Völlig anders. Die konnten in den Orchestergraben, weil man Mindestabstände haben musste, konnten sie nur, weiß ich nicht, statt 50, 60 Leute konnten sie eben nur 10 oder 8 reinsetzen. Das war dann das Orchester. Und weil die auf der Bühne nicht interagieren konnten, stand mitten auf der Bühne ein Bett. Gut, Entführung aus dem Serail ist ein Bett jetzt ein bisschen naheliegend. In dem Bett war keine Sängerin, sondern eine Puppenspielerin mit Puppen.
Oh, wow.
Ja, und mit diesen Puppen hat sie die Geschichte gespielt. Und diese Puppen wurden dann auch von Kameras aufgenommen und auf vergrößerte Leinwände projiziert, sodass man eben auch im Detail sehen konnte, was gerade passierte, was die taten. Und die Sänger standen in einem Halbkreis, ohne Kostüme, ohne Kulisse.
Aber auch sichtbar auf der Bühne.
Ja, aber eben mit großem Abstand auf der Bühne, weil küssen konnten die anderen dann nicht, aus Corona-Gründen. Ja, ja. Und dann hörten wir die Sänger und sahen die Sänger außen und wir sahen die Puppen und die Handlung innen. Und es war die beste Aufführung, die ich je gesehen habe. Und ich war so beeindruckt, dass ich denen das geschrieben habe. Und genau das ist ja das, was viel zu häufig einfach fehlt, dass man Dinge, die man eben nicht machen kann, durch Kreativität ersetzen kann. Und bei der KI gilt das wahrscheinlich auch. Wenn man richtig gut wäre, könnte man die KI mit ihr da spielen, wo sie gut ist.
Menschen machen das, das habe ich schon gesehen, natürlich.
Aber Coca-Cola gehört offensichtlich nicht in diese Gruppe.
Coca-Cola gehört nicht dazu oder schafft es nicht, eine Agentur zu wählen, die das eben kann. Das hat jetzt gar nicht so viel mit Weihnachten zu tun, außer dass es eben eine Weihnachtswerbung war. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr schöne Weihnachten hattet und gut ins neue Jahr kommt und wollen uns wie immer ganz aufrichtig, obwohl wir so ironische, zynische Menschen sind, aber dafür bedanken, dass ihr unseren Podcast hört. Und gerade erst neulich schrieb jemand, der offensichtlich relativ vor kurzem dazu kam, 2025, schätze ich, der gesagt, er hat jetzt alles gehört. Allerdings in 1,75-facher Geschwindigkeit. Man würde sich ja mittlerweile daran gewöhnen. Also ich weiß nicht, wie ich das finde, aber hey, jeder wie er mag. Und jetzt hätte er aber alles durchgehört und würde dann auf die nächste Folge warten. Also sowas freut mich immer sehr. Wobei, man vergisst ja auch wieder Dinge. Also man kann dann auch wieder von vorne bei eins anfangen. Ne, Magnus?
Ja, und die gute Nachricht ist, ich habe zwei, dreimal den Podcast Sternengeschichten zitiert, weil ich ihn beeindruckend fand.
Ich würde eher sagen 200-300 Mal, aber ja.
Weil als der anfing, hatte er irgendwie so die Zahl 200 oder sowas und zitierte dann immer die Folge 187 und 189, wie ich da schon gesagt habe. Und den habe ich jetzt in einem Vortrag gehört und das war sehr lustig. Und der ist jetzt bei Folge 680 Und der hat sich auch nicht vorstellen können, dass er jemals solche Zahlen auch nur annähernd erreicht. Also wir machen noch ein paar Wochen weiter.
Jetzt aber ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Bei uns ist es so, selbst ein Jahr später schlägt Magnus mir manchmal ein Thema vor, wo ich sage, das haben wir doch genauso schon gemacht. Und umgekehrt aber auch. Wir werden sagen, wie wir wahrscheinlich schon mal irgendwann erwähnt haben. Und das muss es dann aber auch sein.
Genau.
Wir hören uns 2026.
Und wünschen, frohe Weihnachten gehabt zu haben und wünschen einen super tollen Rutsch in ein super tolles neues Jahr.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.